Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, dem wir folgen können. Und wir bitten dich, dass wir von dir lernen können und dass du das in unsere Herzen wirklich da auch veränderst, was veränderst, dass wir von dir lernen, wie das Leben besser geht. Amen. Hat euch jemand schon mal gesagt, was für ein tolles Publikum ihr seid? Ihr hört ganz geduldig und ganz höflich zu, solange ich auch hier rede. Ihr versucht nicht, euren Nachbarn abzulenken und irgendwie davon abzubringen, mir zuzuhören. Ihr rennt nicht alle 5 Minuten auf Toilette, weil euch langweilig ist. Ihr äußert nicht laut euren Unmut, wenn ich was sage, was euch nicht gefällt. Als ich anfing, in der Schule zu unterrichten, ging es mir nicht so gut wie bei euch. Da hat man mir 2 achte Klassen gegeben und da hatte ich eine harte Zeit. Diese etwa 14-Jährigen waren nicht so überzeugt, dass sie das tun sollten, was die junge, unerfahrene Lehrerin ihnen da sagte. Und es war nicht so einfach. Und ich habe geglaubt, ich muss mir richtig Respekt verdienen und muss damit viel Wumms reingehen. Ich muss unnachgiebig sein und meine Autorität erkämpfen. Und dementsprechend habe ich gekämpft, mir nichts gefallen lassen. Ich habe aufgerüstet, ich habe eskaliert, ich bin laut geworden, ich habe Strafen verteilt, als hätten sie ein Verfallsdatum. Und ich habe versucht, mich durchzusetzen, bloß keinen dieser Kämpfe verlieren. Aber was hat's genützt? Ich bin ganz oft oder eigentlich fast immer, vielleicht immer aus der Klasse gegangen und habe mich schlecht gefühlt. Es gab meistens nur Verlierer und ich hatte nicht den Eindruck, dass ich mehr Respekt gekriegt habe. Es war einfach kein schönes Miteinander. Und ich hatte einen Schüler in der einen Klasse, der war Autist und der sagte mir, Frau Gebel, warum kommen Sie jeden Tag hierher? Ich sage, naja, ich verdiene Geld damit. Und er sagt, Sie müssen einen guten Psychologen haben, dass Sie jeden Tag wieder herkommen. Und ich habe mich gefragt, muss das so sein? Muss ich so gegen meine Schüler kämpfen? Ich meine, ich mein's doch so gut mit denen. Ich möchte, dass die gut Englisch lernen, die sollen mal einen guten Abschluss machen. Ich mein's gut und trotzdem bin ich nur am Kämpfen mit denen, um mich durchzusetzen. Und ja, wer Kinder hat, fragt sich das vielleicht auch manchmal, warum immer diese Kämpfe? Wie bringe ich eine 7-Jährige dazu, ihr Zimmer aufzuräumen? Die diskutiert dann lange, so lange, dass ich denke, nein, in der Zeit hätte sie das jetzt längst hinter sich bringen können. Vielleicht kennt ihr das. Und es gibt so viele Konflikte, die wir haben, nicht nur mit Schülern und Kindern, wo es gar nicht mehr um die Sache geht, sondern nur noch, dass der andere nicht das tun will, was ich will. Und solche Konflikte, wo es nur noch darum geht, Recht haben, gewinnen, nicht einzuknicken, nicht unsere vermeintliche Autorität zu verlieren. Und solche Kämpfe können wir auch mit unseren Partnern ausfechten, mit unseren Eltern, mit Nachbarn, mit Kollegen und ich glaube auch in der Gemeinde, vielleicht etwas unterschwelliger. Machtkämpfe. Wir meinen es ja eigentlich so gut, wenn wir jemanden dazu bewegen wollen, das zu tun, was wir wollen, aber der andere kapiert das irgendwie nicht. Und ich stehe hier als Expertin für Machtkämpfe. Und ich glaube, dass die nie ganz aus unseren Beziehungen verschwinden werden. Aber mittlerweile glaube ich nicht, dass diese kraftzehrenden Kämpfe und Konflikte so sehr unseren Alltag bestimmen müssen. Und ich habe mit den Jahren sehr viel gelernt, auch von Jesus. Und ich möchte euch ein bisschen davon, von meinem eigenen Weg heute erzählen. Und viele Beispiele, die ich bringe, sind aus dem Kontext natürlich aus Erlebnissen mit Schülern und Kindern. Ich glaube, das sind oft Beispiele, wo es sehr plakativ ist, wo man sehr deutlich sieht, was das Problem ist. Aber ich glaube, dass unterschwellig solche Konflikte auch an vielen anderen Stellen in unserem Leben sind. Und ich hoffe auch die, die jetzt nicht Lehrer sind, das sind wahrscheinlich die meisten hier, oder die nicht Eltern sind, dass ihr auch was für eure Beziehungen mitnehmen könnt. Aber bevor wir uns jetzt angucken, wie Jesus sich verhält, möchte ich erstmal ein bisschen gucken, was ist eigentlich das Problem? Warum haben wir so ein Problem mit Macht und Kontrolle? Und ich denke, es ist ein Fakt, dass Menschen ein Problem haben, wenn jemand Macht über sie ausübt, also wenn jemand uns gegen unseren Willen kontrolliert. Und es gibt Leute, die haben da ein größeres Problem mit als andere, aber grundsätzlich können wir das einfach nicht leiden, wenn jemand uns ungefragt unsere Freiheit einschränkt und uns vorschreibt, wie wir Dinge zu tun haben. Gott hat uns mit einem freien Willen ausgestattet, mit einem freien Willen geschaffen. Das ist auch ein Geschenk an uns. Und es ist in uns angelegt, dass wir Dinge freiwillig tun wollen. Und natürlich fragen wir manchmal auch andere um Rat und gestehen mit Menschen unsere, also Autorität zu, uns in gewissen Dingen anzuleiten. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir haben jemandem nicht diese Autorität zugestanden und jemand kontrolliert uns gegen unseren Willen, übt Macht über uns aus, dann reagieren wir sehr allergisch. Und sehr eindrücklich zeigt das schon ein Kleinkind an der Supermarktkasse, wenn das sich in seiner Autonomie bedroht sieht. Vielleicht kennt ihr das. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich bin total dafür, dass wir als Eltern und auch als Erwachsene da Kinder auch schützen, wo es nötig ist und auch Verantwortung übernehmen, wo Kinder dazu nicht in der Lage sind. Aber es ist ein Fakt, dass Gott mein Gegenüber, auch mein Kind, mit einem freien Willen ausgestattet hat und das muss ich erstmal zur Kenntnis nehmen. Und ich werde einen anderen Menschen nie kontrollieren können. Ich kann immer die Bedingungen so formen, dass es ihm als die bessere Wahl erscheint, das zu tun, was ich will, ne? Mit Strafe oder mit Belohnung. Wenn du dein Zimmer aufräumst, kannst du einen Film gucken oder wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, gibt es eine Strafe und das kann funktionieren. Aber der andere hat immer eine Wahl und er kann auch Nein sagen und die Strafe wählen oder die Belohnung halt nicht kriegen. Ich kann auch meinen Partner nicht ändern. Und egal, welche Strategien ich da anwende und versuche, ihn so zu formen, wie ich ihn haben möchte, das wird einfach nur für Frust sorgen und bleibt erfolglos, weil ich das Verhalten nicht kontrollieren kann. Carsten hat mir gesagt, ich darf das Beispiel sagen. Ich versuche seit 15 Jahren, ihn dazu zu bewegen, am Sonntagmorgen seinen Kaffee etwas schneller zu trinken. Es funktioniert nicht, wenn ich versuche, das zu kontrollieren und das irgendwie zu erwirken. Es geht nicht. Er muss sich dazu schon selber entscheiden. Gott selber respektiert unseren freien Willen absolut auf unglaubliche Art und Weise. Und ich wünsche mir so oft, dass Gott da wirklich mit Macht mal reingehen würde und Menschen mal mit Macht auf die richtige Spur bringen würde. Aber er manipuliert uns nicht, er zwingt uns nicht. Er respektiert unsere Entscheidungen trotz ihrer Folgen. Das könnte ich bei meinen eigenen Kindern nie, wie Gott das mit uns macht, muss ich sagen. Und ich glaube, das sollten wir einfach im Hinterkopf haben. Gott hat uns diesen freien Willen als Geschenk gegeben. Und wenn wir andere dazu bringen, das zu tun, was wir wollen, dann müssen wir das einfach akzeptieren. Ja, Macht und Kontrolle muss nicht immer sehr offensichtlich, laut und drohend sein. Die kann auch sehr subtil und manipulativ auf andere ausgeübt werden. Zum Beispiel, wenn wir so eine Opferhaltung einnehmen und den anderen für unsere negativen Gefühle verantwortlich machen. Mit einem schlechten Gewissen kann man andere wunderbar steuern. Aber auch Schmollen oder Zurückziehen nach einem Streit in einer Beziehung kann eine Art sein, wie wir jemanden kontrollieren. Und es ist eigentlich egal, ob wir Macht sehr offensichtlich, sehr laut versuchen zu forcieren oder ob wir subtil, manipulativ versuchen, uns durchzusetzen. Wenn der andere das Gefühl hat, gezwungen zu werden, löst das Widerwillen aus. Und wir versuchen dann unbewusst oder auch bewusst, das auszugleichen und wieder ein Gefühl von Kontrolle zu kriegen. Also wenn wir uns machtlos fühlen, versuchen wir diese Kontrolle irgendwie wieder herzustellen. Und da gibt es ein paar Strategien und ich möchte die ganz kurz nennen, weil also es sind so Sachen, die ich beobachtet habe. Die erste Strategie ist offene Konfrontation. Wir erkämpfen uns die Macht zurück. Das Kleinkind versucht das an der Supermarktkasse oder wo auch immer, indem es sich schreiend auf den Boden wirft. Wir Großen haben dann natürlich mehr Möglichkeiten, auch verbal, aber wir sind nicht unbedingt immer reifer. Wir widersprechen, wenn unser Gegenüber lauter wird, werden wir auch lauter, unser Gegenüber droht, wir drohen mit was anderem. Es wird ein offener Machtkampf und am Ende kann nur einer formal gewinnen und beziehungsmäßig verlieren aber beide. Die zweite Strategie, das ist der Verlagerung des Konflikts. Wir fügen uns, schaffen aber auf einer anderen Ebene einen Machtausgleich. Das kann ein großer Unwille sein, den wir vor uns hertragen. Habt ihr mal einen Teenager dazu gezwungen, mit euch wandern zu gehen? Macht das nicht. Ich könnte da eine Beispielgeschichte von Janis zum Beispiel erzählen. Nee, deshalb erzähle ich die jetzt nicht. Ja, es endete damit, dass er aus der Pfütze getrunken hat. Also der Teenie wird zwar mitlaufen, wenn man ihn dazu zwingt, aber er verdirbt dem anderen wirklich die Tour durch seine schlechte Laune. Eine Verlagerung des Konflikts kann auch sein, dass die Regeln, die uns aufgezwängt wurden, dass sie zwar eingehalten werden, aber dafür werden andere gebrochen. Nach dem Motto, Mama hat gesagt, ich soll meinen Bruder nicht schlagen, aber von Beißen hat sie nichts gesagt. Hier wird zwar formell demgegenüber die Macht zugestanden, aber hintenrum wird die Kontrolle doch wieder an sich gerissen. Und wir verhalten uns so, dass der andere überhaupt keine Freude daran haben kann, dass er sich durchgesetzt hat. Die dritte Strategie, nach unten treten. Wir laden unseren Frust auf den nicht Schwächeren ab, der uns über den Weg läuft und so kriegen wir wieder das Gefühl, wir haben irgendwie wieder Macht. Und ich habe das schon in der Schule erlebt, wo wir Mobbingverdacht dem nachgegangen sind. Und als wir die Schüler dann dazu intensiv befragt haben, kam eigentlich raus, dass die Täter in einem anderen Kontext auch Opfer waren. Und die haben im Grunde nur weitergegeben das, was sie selber eingesteckt haben. Und das entschuldigt ihr Verhalten nicht, aber das ist ein Beispiel für diese Strategie. Oft sind die austeilen, Leute, die selber erlebt haben, dass sie ganz klein gehalten werden und sich dann stark fühlen, nur weil sie dann irgendwie das Gefühl haben, sie können jemand anders kontrollieren. Und die vierte Strategie ist Rückzug nach innen. Manche Menschen, die fügen sich nach außen, die machen alles, was verlangt wird. Und die vergraben ihre gefühlte Ohnmacht ganz tief im Innern. Und es kommt manchmal vor, dass dieser aufgestaute Frust dann plötzlich total ausbricht. Und das ist dann für die Umwelt sehr beängstigend, auch sehr überraschend oft. Kann aber heilsam sein. Aber manche, die werden auch innerlich einfach krank und irgendwann funktionieren sie nicht mehr. Und alle diese Strategien, die schaden uns und die schaden unseren Beziehungen. Ja, jetzt haben wir ein Problem mit der Macht. Ist natürlich auch keine Lösung zu sagen, wir machen jetzt alles laissez-faire und wir erziehen unsere Kinder nicht mehr, wir hören auf, unsere Mitmenschen in irgendeiner Weise zu beeinflussen, weil wir wollen ja bloß keinen Schaden anrichten. Ich habe als Mutter, als Ehepartnerin, als Lehrerin, als Kollegin, als Mitmensch, habe ich natürlich auch Verantwortung für Beziehungen, für das zwischenmenschliche Miteinander. Und ich habe auch einen Auftrag, jetzt andere zu beeinflussen. Aber wie kann ich als Christ damit gut umgehen, wenn Interessen eben aneinander prallen und wenn wir in solche Machtkämpfe geraten? Und jetzt kommen wir zu Jesus und wie er es macht. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die hat mich vor schon einiger Zeit sehr angesprochen, gerade in diesem Hinblick, auch wenn die Situation, die in der Bibel beschrieben wird, eigentlich sehr anders ist als das, was ich im Alltag erlebe. Weil im Gegensatz zu mir möchte Jesus diesen Machtkampf überhaupt nicht gewinnen. Aber Jesus tut und sagt einige Dinge, die mir da sehr helfen, meine eigenen Machtkämpfe anzugehen. Es ist Nacht im Garten Gethsemane und Jesus hat mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Er bittet sie, mit ihm zu wachen und zu beten und seine Verhaftung, seinen Tod sozusagen vorzubereiten. Die Jünger schlafen ein, er weckt sie gerade wieder und da beginnt jetzt der Text. Jesus sagt, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Und ein kleiner Sprung. Judas ging sofort auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und gab ihm einen Kuss. Jesus sagte zu ihm, mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Und schon traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Also diese Situation, ja, zwei Parteien, die sich gegenüberstehen, Jesus, seine Jünger auf der einen Seite, die schwer bewaffneten Soldaten auf der anderen Seite. Und die Soldaten übernehmen die Kontrolle und übernehmen die Macht. Sie wollen Jesus mit Gewalt verhaften. Und Jesus macht nichts. Seine Jünger, die halten das nicht aus. Die meinen, Jesus müsste jetzt doch richtig seine Macht zeigen. Und warum macht er das nicht? Ne? Der hat doch göttliche Autorität, daran glauben sie fest. Und warum zeigt er nicht, dass er jetzt stärker ist als diese paar Soldaten? Warum setzt er sich nicht durch? Und ein Jünger geht so weit, und das ist dann der nächste Vers, da griff einer von Jesu Begleitern nach einem Schwert, ging damit auf den Diener des Hohepriesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Jesus weigert sich immer noch, von seiner Macht Gebrauch zu machen. Und das heißt, in einem anderen Evangelium, wo die Geschichte auch ist, dass er den Mann wieder heilt. Und jetzt redet Jesus. Jesus sagt zu ihm, steck dein Schwert zurück. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte, dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Dann wandte sich Jesus zu der Schar der bewaffneten Männer und sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei saß ich doch Tag für Tag im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber das alles ist geschehen, damit sich erfüllt, was die Propheten in der Schrift vorausgesagt haben. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Die, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum Hohepriester Kaiaphas, wo bereits die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Ja, wo ist hier ein Machtkampf? Jesus hat alle Voraussetzungen, hier siegreich hervorzugehen. Und wir wissen ja, dass er eigentlich am Ende auch wirklich siegreich ist. Aber wenn wir einfach nur diese Situation für sich nehmen, scheint er überhaupt nicht siegreich zu sein, weil seine Jünger, die fliehen Hals über Kopf von ihm. Man flieht nicht vor einem Sieger. Ihnen kommt die Situation als große Niederlage vor. Die 12 Legionen Engel bleiben im Himmel. Es gibt keinen Kampf. Also was können wir hier von Jesus lernen? Ich habe 5 Aspekte, wo Jesus mir ein Vorbild geworden ist. Und der erste ist, Jesus geht vorbereitet in diese Konfrontation. Und ich habe das, was davor kam, jetzt nicht Jesu Gebet nicht mit vorgelesen, aber wir wissen aus dem vorhergehenden Text, dass Jesus genau weiß, was ihn erwartet. Und wir wissen aber auch, dass er nicht so begeistert davon ist, verhaftet zu werden. Er will das eigentlich nicht, auch nicht am Kreuz sterben. Und vor seiner Verhaftung ringt er im Gebet. Und während er ringt, entscheidet er sich für das höhere Ziel, nämlich die Rettung der Menschheit, und dass er das über alles stellen wird. Er ordnet seinen eigenen Willen und sein eigenes Ansehen, seine Macht, dem Willen des Vaters unter und betet: Nicht mein Wille, sondern was du willst, soll geschehen. Und mit dieser Entschlossenheit für ein höheres Ziel geht er vorbereitet in diesen Machtkampf. Wir wissen jetzt nicht immer so genau, was uns erwartet, wie Jesus in dem Text. Und wir können unsere Konflikte nicht immer so gut vorbereiten. Aber dennoch glaube ich, dass wir immer wieder Konflikte haben, von denen wir sehr wohl wissen, dass sie kommen. Es sind schwierige Situationen, die uns bevorstehen, schwierige Gespräche, auch immer wiederkehrende Dinge. Das Zimmer muss aufgeräumt werden. Und von Jesus können wir davon lernen, dass wir diese Konflikte vorbereiten können. Nämlich sie im Gebet vor Gott bringen und uns entscheiden, unser Ego einem höheren Ziel unterzuordnen. Was ist dieses höhere Ziel? Bei Jesus ist es ganz klar die Beziehung zu uns Menschen. Unser Nächsten lieben ist auch für uns ein höheres Ziel, die Beziehung zu dem Nächsten. Und das ist dann der nächste Punkt, was ich von Jesus lerne. Jesus bleibt in dieser Situation selber bedingungslos konstruktiv. Die Jünger hätten das total gern gesehen, dass Jesus seine Macht demonstriert. Aber er behält die Beziehung zum Menschen im Fokus. Und nur dadurch, dass er darauf verzichtet, seine Macht zu zeigen, kann er am Ende die kaputte Beziehung von Gott und Mensch wieder kitten. Und das ist ihm so viel wert, dass er seine Freiheit, seine körperliche Unversehrtheit, sein Leben aufgibt. Ich habe euch am Anfang von meinen 8. Klassen erzählt, wo es nicht so gut klappte. Und ich hatte eine erfahrene Kollegin, die mich irgendwann mal darauf aufmerksam machte, dass ich überhaupt nicht in die Beziehung zu den Schülern investierte. Ich bin rein, habe meinen Unterricht und bin sofort wieder raus. Ich wollte einfach nur meinen Unterricht durchkriegen, aber die Schüler selbst, die ein Problem mit meinem Unterricht hatten, die haben mich nicht interessiert. Und als sie mir das sagte, tat mir das sehr weh, aber sie hatte absolut recht. Und am Ende war das die wertvollste Lektion, die ich in meinem Lehrerdasein überhaupt gelernt habe, würde ich heute sagen. Die Beziehung ändert alles. Erst wenn mir die Teenies abnehmen, dass ich sie wirklich mag und respektiere, dann sind sie überhaupt gewillt, mir zu folgen, auch wenn sie gerade nicht kapieren, wo ich gerade hin will. Und je mehr Vertrauen wächst, desto weniger muss ich mich in Machtkämpfen beweisen. Und das ist für mich so ein Schlüsselsatz. Je mehr Vertrauen wächst, desto weniger brauche ich Kämpfe. Und wir sehen das auch in unserer Gesellschaft, wir sehen das in der Gemeinde. Wenn wir das eigene Verstehen oder das Verständnis davon, was wir für richtig halten, über Beziehungen stellen, wenn es wichtiger ist, Recht zu haben, durchzusetzen, als die Beziehung und den anderen verstehen zu wollen in seiner Position, da entstehen ganz unüberwindbare Risse und ganz viel geht kaputt. Und auch im Umgang mit unseren Kindern, mit unseren Partnern. Die Beziehung zu unserem Kind ist viel kostbarer als die nicht aufgegessene Schnitte oder das unaufgeräumte Zimmer. Und lasst uns das im Auge behalten. Was dient unseren Beziehungen? Was, Was macht das mit unserer Beziehung, wenn ich mich durchsetzen will, einfach nur nicht zuhöre? Wenn ich um jeden Preis Recht haben möchte und einfach nur Sieger sein möchte in dem Konflikt? Ich glaube, es gibt hier nicht eine Antwort für alle Situationen. Manchmal müssen wir uns ja auch durchsetzen, gerade als Eltern, und unnachgiebig sein. Aber lass uns das nicht tun, weil wir zeigen wollen, wie stark wir sind. Oder ja, einfach lass uns das tun, weil es der Beziehung dient und unseren Kindern dient. Und genauso auch in unserer Partnerschaft mit Eltern, mit Nachbarn. Lass uns über diese Fragen nachdenken. Was dient der Beziehung? Und ich denke, es ist wichtig, auch darüber nachzudenken, sodass wenn das heiß kommt, dass wir dann wirklich auch konstruktiv bleiben können und nicht im Eifer des Gefechts anfangen, Geschirr zu zerschlagen. Und ich glaube, deshalb brauchen wir eine Vorbereitung für unsere Konflikte und eine Selbstverpflichtung, konstruktiv zu bleiben. Der dritte Punkt ist, Jesus rüstet ab. Und das finde ich so erstaunlich. Jesus könnte 12 Legionen Engel herbeirufen, aber er sagt, er wird es nicht tun. Unsere Politiker heute sind da anders. Wir hören in den Medien, wie Politiker sich brüsten, dass sie die richtigen Waffen haben und die Bombe und so weiter. Die drohen, was sie tun werden, wenn. Und Jesus rüstet ab. Er sagt, ich könnte, aber ich werde es nicht tun. Ich habe ein anderes Ziel. Und ich, in meinen Konflikten, ich rüste oft auf. Wenn du nicht, dann werde ich. Ne? Und wir wollen ja oft nicht, was wir androhen. Wir hoffen nur, dass der andere das noch viel weniger will als wir selbst. Aber wie wäre es, wenn wir abrüsten würden, so wie Jesus, und bewusst auf eine Machtdemonstration verzichten? Wenn wir sagen würden, weißt du, ich könnte dich jetzt dazu zwingen, das zu tun, aber ich werde es nicht tun. Erzähl mir doch mal, warum du das nicht möchtest. Oder was brauchst du, damit du dich darauf einlassen kannst? Wir haben ja, ich habe schon gesagt, ne, viele Konflikte entstehen eben durch diesen Widerwillen, wenn Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen. Diesen Druck wieder rauszunehmen, das hilft wieder, den Konflikt von dieser Ebene Machtkampf wieder auf das zu bringen, worum es eigentlich geht. Meine Tochter ist sehr emotional, die hat einmal einen fürchterlichen Wutanfall gekriegt. Und ich weiß nicht mehr, um was es ging, es war irgendeine kleine Sache. Aber der Wutanfall war sehr beeindruckend. Wir haben sie auf ihr Zimmer geschickt und also ja, war sehr laut, sehr emotional. Und ich bin nach einer Weile zu ihr hingegangen und habe sie in den Arm genommen und ihr gesagt, dass ich sie trotzdem lieb habe, aber dass ihr Verhalten nicht in Ordnung war. Und plötzlich platzt es aus ihr heraus und sie sagt, Mama, eigentlich bin ich nur traurig, weil die Oma so krank ist. Und das hatte gar nichts mit der Situation zu tun, die wir da hatten. Aber meine Schwiegermutter war in der Zeit wirklich, also ging es sehr schlecht und es war absehbar, dass sie bald sterben würde. Und ja, eigentlich war ihr Problem ganz woanders. Aber es braucht einfach das Zuhören. Und ich merke oft auch gerade bei Kindern, die sich heftig gegen eine Aufgabe wehren, wenn man dann ein bisschen nachbohrt, merkt man, eigentlich fühlen die sich total überfordert, die brauchen einfach nur Hilfe. Und ehrlich, bei uns Erwachsenen ist es doch nicht anders. Auch wenn wir uns gegen irgendeine Entscheidung wehren und gegen was total ankämpfen, ist es nicht oft auch so, dass wir einfach nur Angst haben, dass wir uns überfordert fühlen oder hilflos sind. Also anstatt aufzurüsten, sollten wir lieber fragen, was hindert dich, das zu tun? Oder was brauchst du, dass du das tun kannst? Und manchmal wirkt auch mitten im Konflikt auch die Frage Wunder, soll ich dich mal drücken? Oder was kann ich dir Gutes tun? Der vierte Punkt ist, Jesus weiß um seine Macht. Er kann eben abrüsten, weil er weiß, dass er ohnehin alle Macht hat. Er braucht keinen Respekt verdienen, weil er weiß ohnehin, dass sich am Ende alle Knie mal vor ihm beugen werden. Er braucht sich nicht zu beweisen, weil sein Sieg steht ohnehin fest und den kann ihn niemand nehmen. Kennt ihr diese kleinen Hunde, die immer kläffen? Carsten nennt die Fußhupe. Und man hat den Eindruck bei denen, die haben einen Mangel zu beeindrucken, also die können andere nicht durch ihre Größe beeindrucken und deshalb müssen sie das durch Lautstärke tun. Die wirklich respekteinflößenden Hunde, die hört man nicht oft bellen. Die haben das einfach nicht nötig. Und mir scheint, dass wir Menschen den Hunden da gar nicht so unähnlich sind. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass wenn ich meine Kinder oder meine Schüler anschreie, das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit. Wenn ich mich in einer Situation total souverän fühle, dann schreie ich nicht. Erst wenn ich überfordert bin oder keine Kraft mehr habe für Selbstbeherrschung, dann pfeffere ich mein emotionales Arsenal ab und habe Hoffnung, damit irgendwie den anderen auf meine Linie zu bringen. Wie so ein kleiner Kläffer. Und mich beeindruckt sehr, wie Jesus souverän bleibt in dieser Situation. Er braucht keine Demonstrationen, weil er weiß, wer er ist und woher er kommt. Und ich rede oft und handle, weil ich das Gefühl brauche, was erreichen zu können, etwas wert zu sein, irgendwie Macht zu haben. Und ich glaube, dass wir auch hier von Jesus lernen können und einfach uns darauf zu besinnen, wer wir sind und was wir vor Gott wert sind und dann eben auch in Konflikten entspannter sein zu können. Egal, was der andere mir an den Kopf wirft, ich muss das nicht persönlich nehmen, weil ich weiß, was Gott in mir sieht. Und wenn mir die Situation total entgleitet, muss ich auch keine Panik kriegen, weil ich weiß, dass am Ende eh nur Gott die Kontrolle hat. Aber damit uns das in diesen ganz heißen Situationen des Lebens präsent ist, müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie Gott uns sieht und welche Zusagen er uns macht. Und ich glaube, je mehr das in unserem Herzen verwurzelt, desto cooler können wir am Ende auch bleiben, wenn die Emotionen eben hochkochen um uns herum. Und der fünfte Punkt ist, Jesus kommuniziert seine Absichten. In den Kapiteln, die diesem Textabschnitt vorangehen, erklärt Jesus immer wieder, was sein Weg ist, was sein Ziel ist. Die Jünger kapieren das nicht, die Pharisäer noch viel weniger. Aber er sagt immer wieder, was er vorhat, warum er sterben muss oder dass er sterben wird und dann wieder auferstehen wird. Er erklärt seine Absichten. Und auch in diesem Abschnitt verweist er zweimal auf die Propheten und dass sich das so erfüllen muss, was gerade kommt. Und ich glaube, dass wir auch manchen Machtkampf oder Konflikt entschärfen können, wenn wir besser unsere Absichten kommunizieren. Das Stichwort ist Transparenz. Und ich, ja, es ist einfach total hilfreich, wenn wir einander sagen, was wir brauchen und nicht nur annehmen, der andere weiß das eh schon und hat das verstanden und warum wir so handeln, wie wir handeln. Und auch den anderen zuhören und eben auch ihn ergründen, welche Bedürfnisse er hat. Im Zusammenhang mit seiner Verhaftung und seinem Tod ist Jesus sehr transparent und er braucht dafür einen sehr langen Atem, muss sich immer wieder wiederholen, weil die Jünger erst hinterher verstehen, was er wirklich meint. Aber das ist ja bei uns auch so, wie oft müssen wir immer wieder dasselbe sagen. Wir müssen uns auch so oft erklären, damit bevor unser Gegenüber uns wirklich versteht. Aber Jesus kann uns da einen Vorteil sagen, ein Vorbild sein, dass er das geduldig immer wieder wiederholt. Ich glaube, gute Kommunikation, gutes Zuhören ist ein großes Thema. Da könnte man vielleicht nochmal einen extra Vortrag machen. Was sich aber lohnt, da auch zu lernen. Ich glaube, dass es hier viele weitere Themenfelder sich austun, viele Fragen. Wie gehen wir mit solchen Konflikten weiter um? Was ich hier machen kann, ist nur so ein bisschen anreißen. Auch wo ist die Grenze, ne? Den freien Willen des anderen zu respektieren, aber auch eingreifen, um den anderen zu schützen. Das sind Fragen, die auch noch spannend sind, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehe. Für mich hat es auf jeden Fall sehr viel verändert, meine zwischenmenschlichen Herausforderungen etwas mehr Jesus-like anzugehen. Die Gedanken zu ändern, von denen Reinhard am Anfang gesprochen hat. Ich unterrichte also zurzeit auch wieder eine 8. Klasse und die ist gar nicht so anders als die 8. Klassen, die ich am Anfang hatte. Es gibt öfters Konflikte, wir haben genauso schwierige Schüler. Aber ich merke, ich bin anders geworden und ich gehe jetzt anders damit um. Und das Beispiel von Jesus hat mir geholfen. Auch wenn ich immer noch sehr viel lernen und üben muss, muss ich auch dazu sagen. Also es läuft nicht alles glatt, aber ja, wir sind unterwegs einfach. Und deshalb möchte ich euch einfach Mut machen, eure Konfrontationen auf den Knien vorzubereiten und die Beziehung zum anderen und was der Beziehung dient, höher anzusehen als das Bedürfnis nach Respekt und dem Wunsch, dass der andere sich unterordnet. Lasst uns in Konflikten lieber abrüsten und anfangen, dem anderen wirklich zuzuhören. Lasst uns Sicherheit und Souveränität in dem finden, wer wir in Jesus sind und nicht darin, dass wir durchsetzungsstärker sind als andere. Und lasst uns lernen, gut zu kommunizieren, darüber, was uns bewegt und was wir brauchen. Und ich hoffe, dass ihr davon auch was für eure alltäglichen Beziehungen mit den Mitmenschen mitnehmen könnt. Wir haben jetzt noch ein Lied passend zum Thema, mit dem schließe ich jetzt zu sagen.